Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Wir stehen am Rand der bekannten Welt. Vor uns erstreckt sich Wildnis, soweit das Auge reicht. Keine Straßen, nur ein dichtes Netz von Tierpfaden. Keine Häuser, nur Termitenbauten und bewohnte Höhlen. Keine Handymasten, kein Notfalltelefon. Die Nabelschnur zur Zivilisation ist durchtrennt. Wir stehen an der Schwelle zum Unbekannten, wo das Unerwartete jederzeit einbrechen kann. Am Tor zum Risiko, zum puren Leben, zur Angst, zur Ganzheit. Trockene afrikanische Savanne, dichtes Buschwerk, riesengroße, mächtige Affenbrotbäume, ein halbtrockenes Flussbett, das sich wie ein riesiges Reptil durch die sanft hügelige Landschaft schlängelt, tiefe Kerben und felsige Abbrüche eingeschnitten hat, voller Höhlen, in denen sich Paviane vor Leoparden verbergen. Sikelo Mbata, Wildnisführer vom Stamm der Zulu, den sie wegen seiner beeindruckenden Statur auch Big C nennen, zeigt still über das Land auf eine Horde von Affen, die hinter dem Leittier das trockene Flussbett überqueren, voller Achtsamkeit, um nicht überrascht zu werden von Hyänen, Löwen, Krokodilen auf der Jagd nach Nahrung. So werden sie sich wohl bewegt haben, unsere Urahnen, auf dem Weg aus der afrikanischen Wiege der Menschheit in alle Welt. So werden wir uns bewegen die nächsten 5 Tage. Eine Reise zu den Ursprüngen, ein Fußmarsch durch den Garten Eden, ein Vortasten ins Paradies, eine Konfrontation mit den Gefahren eines Lebens, das doch eigentlich immer gefährlich ist. Dann unterbricht er die Stille, in der wir staunend und unsicher stehen.
We all need to get out, to give ourselves up to a favorite wild landscape.
Wir alle brauchen das. Hinausgehen und uns einer wilden Landschaft hingeben. Sie erforschen, erfahren und bewundern. Wir sollten das während aller Jahreszeiten tun, bei allen Wetterlagen, bei Tag und bei Nacht. Wir sollten das Land berühren, die Luft schnuppernd einatmen und lauschen. Wir sollten das sich auf dem Wasser spiegelnde Mondlicht in uns aufnehmen, den Wind in unseren Haaren spüren und all die lebenden Wesen entdecken, mit denen wir diese Welt teilen. Wir sollten es wagen, uns mit der wilden Natur unserer eigentlichen Herkunft rückzuverbinden. Wir sollten das tun, bevor es dafür zu spät ist.
Ort der Handlung: der Schluschluwe Umfolozi Park, 280 Kilometer nördlich von der südafrikanischen Hafenstadt Durban gelegen, der älteste Nationalpark Afrikas. Er umfasst 960 Quadratkilometer, meist hügeliges Gelände, und liegt im zentralen Land der Zulus in der Provinz KwaZulu-Natal im östlichen Südafrika, unweit der Grenze nach Mosambik. Die vielfältige Vegetation bietet Lebensraum für Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien. Die Big Five, die 5 Großwildarten, Elefanten, weiße und schwarze Nashörner, Löwen, Büffel, Leoparden, sind ebenso vertreten wie riesige Flusspferde, Affen, Geparde, Hyänen, Wildhunde, Giraffen, Zebras, Antilopen, Gnus, Impalas, Alligatoren, Kobras und Geier. Es ist der älteste Naturpark der Welt. Ein Zoo ohne Zäune, erklärt der Wildnisführer Sikelo Mbata.
Der Pfad, den wir gerade benutzen, ist ein Wildwechsel. Er wurde von den Tieren hier gemacht. Und der Fluss hier unter uns ist der weiße Umfolozi. Weiter hinten im Land ist noch der schwarze Umfolozi. Beide vereinigen sich zu einem mächtigen Strom, bevor sie den Naturpark verlassen. Bevor die Weißen kamen, war es das königliche Jagdgebiet des großen Zulu-Königs Shaka. Öffentliche Jagd war seit 1820 verboten, um die Bestände zu schützen. König Shaka führte das jährliche Jagdritual ein, um Felle für Kleidung, das Fett für das Gerben, Knochen für Löffel und Kellen, Fleisch für den Stamm zu bekommen. Es war kein Töten zur Unterhaltung oder für Trophäen. Das, was heute hier zu sehen ist, hat sich seitdem nicht verändert. Deshalb ist er der älteste Wildnispark Afrikas.
5.500 Büffel, 500 Giraffen, 15.000 Antilopen, 80 Leoparden, 200 Löwen, 1.800 Zebras, 700 Elefanten und die mit rund 1.000 Exemplaren weltgrößte Population weißer Nashörner leben hier. Anders als im weiter nördlich gelegenen weltberühmten Krüger-Nationalpark bieten die Parkranger hier ein Abenteuer der besonderen Art. Während die normale Safari daraus besteht, im sicheren Land Rover durch die belebte Wildnis kutschiert zu werden und die ungestörte Schöpfung wie aus einem Menschenkäfig zu betrachten, kann der Besucher im Umfolozzi-Park quasi zum Tier unter Tieren werden. 5 bis 6 Tage dauern die Wanderungen des Primitive Trail, der mit schwerem Rucksack, Schlafsack und Isomatte, aber ohne Zelt, Zaun und Sicherheit weit in die Wildnis führt. Geschlafen wird unter freiem Himmel, Nachtwache inklusive, getrunken wird aus dem Fluss, Nahrung wird mitgetragen und am Feuer bereitet. In den Gruppen aus maximal 10 Besuchern unter der Begleitung von 4 bewaffneten Wildnisführern ist nicht nur profaner Nervenkitzel garantiert, sondern auch eine tiefe archetypische Erfahrung von Wildnis. Und womit keiner rechnet, der Besucher begegnet in der Natur einer größeren, heiligen Ordnung und einer grünen Spiritualität. Zeit zum Aufbruch.
It's a nice walking day. So we would drink water when we're tired, eat our snacks along the way and just be one with nature and embrace nature.
Schon ein paar Meter weiter umfängt uns der Geist der Wildnis. Die Ohren sind gespitzt, um alles zu hören. Der Blick wird weit, um jede Bewegung im Ansatz zu erfassen. Alle Sinne auf Hab acht. Denn hinter dem nächsten Busch kann eine Löwenfamilie ruhen, ein Büffel auf uns zurennen. Immer mit Blick auf den nächsten Baum, hinter den wir uns dann retten können. Wir laufen hintereinander, wie Pilger im Gänsemarsch, bergauf, bergab, wie in Trance. Es fühlt sich an wie eine Gehmeditation. Aber keine im penibel geharkten Zen-Garten. Diese geht über massige Elefantenspuren, am Skelett einer Antilope vorbei. An der Spitze des Zuges ein Zulu-Wildnisführer mit Gewehr, am Ende ein zweiter Wächter. Sie werden zu unseren Pfadfindern, zu unseren feinen Nasen, unseren Ohren, die das Netzwerk der Töne und Geräusche verstehen, in der Ferne Bewegungen ausmachen oder unmittelbar vor uns. Erschreckt und wie geweckt aus der Trance weichen wir zurück, den Blick suchend nach einem großen Tier als Quelle der Gefahr. Dann erst sehen wir 2 Meter vor uns die schlängelnde Bewegung am Boden, dann erst die aufgerichteten Körper der Kobras, die wir beim Liebesspiel störten und die uns verärgert bedrohen, bevor sie das Weite suchen. Höchst seltene, ebenso berührende wie gefährliche Zeugenschaft wilder Intimität. Spitting-Kobras können ihr Gift zielgenau in die Augen der Menschen spucken und sie vorübergehend erblinden lassen. Deshalb die plötzliche Warnung. Eine erste Lektion. Das ist kein Spielplatz hier. Weiter geht der Marsch durch das Land des Unerwarteten. Sikelo Mbata erklärt uns die Sprache der Wildnis und wie er immer wieder wahrnimmt, was außerhalb seines Sichtfeldes liegt.
Da sind diese Vögel, die von den Rücken der großen gefährlichen Tiere, der Elefanten, Rhinozerosse und der wilden Büffel Flöhe suchen und essen. Wenn sie jemanden kommen hören, machen sie das Tier horcht auf und macht sich fluchtbereit. Und zugleich schlägt der Ton die Brücke zum Menschen und warnt uns vor dem verborgenen Tier. Das ist wunderbar.
Es ist, als würden sich Ringe über die Landschaft ziehen. Irgendwo passiert etwas. Ein Tier bewegt sich, ein anderes hört es und reagiert auf seine Weise. Und der Mensch, der diese Signale versteht, weiß, was 100 Meter entfernt von ihm geschieht. Langsam beginnen wir, in dieses Netz aus Informationen hineinzulauschen, werden Teil davon, spüren, wie unsere Gegenwart das Feld beeinflusst, wie ein Stein, der ins Wasser fällt und Ringe bildet. Wir werden stiller und flüstern nur noch, gehen fast lautlos, wollen unsichtbar sein, tiefer wahrnehmen und hinterlassen doch Spuren, an denen der Wissende alles erkennt.
Zu Hause, da schlägst du die Zeitung auf und machst den Fernseher an, um Neuigkeiten zu bekommen. Hier schaust du auf den Boden und liest die Spuren und weißt genau, was hier letzte Nacht los war. Ich nenne es die Sprache der Tiere. Du kannst sehen, wer einen Partner sucht, wo sie sich voreinander verstecken, wo sie kämpften, ob eins davon krank oder verletzt war. Ja, du kannst sogar die Stimmung der Tiere lesen oder erkennen, wohin es den Kopf drehte.
Die veränderte Wahrnehmung bewirkt ein langsames Einsinken in ein viel größeres Netzwerk des Lebendigen. Der Blick auf das einzelne Objekt wird unscharf, das Ganze und die unsichtbaren Beziehungsfäden werden spürbar. Ohren, Augen, Nase und Haut öffnen sich voller Verwunderung. Farben, Gerüche und Formen werden lebendiger, so als ob sie ihre Schalen und Schuppen hätten fallen gelassen. Der Geist nimmt in tiefen Zügen ein Orchester von Eindrücken und Kräften wahr. Und die Angst weicht dem Staunen. Ein kurzer Mitschnitt aus der Wildnis.
Tambo sagt, wir sollen halten. Vorne zwischen den Bäumen bewegt sich irgendetwas. Sind es Büffel? Nein, es sind Nashörner. 2, 3, 4. Nein, noch mehr. 8. Der Wind steht gegen uns, sonst könnten wir hier gar nicht stehen. Wir sind ungefähr 50 Meter entfernt. Und es sind riesige, riesige Tiere, die dort vorne im Wasserloch stehen und sich kaum bewegen. Jetzt schaut einer zu uns rüber. Aber sie sind so kurzsichtig, dass sie uns nicht sehen werden. Aber sie würden uns sehen, wenn der Wind, sie würden uns riechen, wenn der Wind wechselt. Und deshalb müssen wir wieder zurückgehen, langsam. Denn wenn diese ganze Herde uns riecht und sich in Bewegung setzt, dann haben wir kaum eine Chance. Hier sind auch nicht genug Bäume und es ist unglaublich. Es ist bestimmt eine Schulterhöhe von 1,80 und dann dieses riesengroße Horn an diesem Kopf, der aussieht, als wäre er von Platten umgeben, sind wie Tiere aus einer anderen Zeit. Wir ziehen uns langsam wieder zurück.
Das wilde Land vermittelt Empfindungen, die sich den Worten entziehen. Eindrücke, die eher mit musikalischen Metaphern zu begreifen sind. Landschaftliche Harmonien werden spürbar. Durch die Wildnis gelegte Melodielinien. Töne, die mit den Saiten unserer Psyche resonieren. Wildnis ist etwas Physisches, das der Sprache vorausgeht. Ein dauerndes Déjà-vu uralter Wahrnehmung. Tiefenzeit in einer wilden, aber ganzen Welt. Der Besucher fühlt sich wie die vorzeitlichen Wanderer der Menschheitsgeschichte. Dieselbe Angst, dieselbe Achtsamkeit, dieselbe Ehrfurcht. Uralte Wurzeln werden spürbar. Am Abend kampiert die Gruppe in einer Biegung des ausgetrockneten Umfolozzi-Flusses unter einer Felswand. Die Wilderness-Guides schicken uns ins sandige Flussbett zum Graben nach Wasser. Vom Hügel rechts schallt das Trompeten einer Elefantenherde. An die 30 der großen, massigen Körper bewegen sich das Flussufer herunter, um nach Wasser zu suchen. Sie kommen auf uns zu, bis sie uns sehen und nach rechts abdrehen. Die zweibeinigen Wanderer und die Elefantenherde haben sich im Blick, lassen sich in Ruhe, koexistieren. Bei allem Respekt entsteht ein Gefühl von Verwandtschaft, von Kooperation, von identischen existenziellen Bedürfnissen. Essen, Trinken, Ruhen. Sikelo Mbata zeigt auf die Wasserlöcher, die die Elefanten knapp 100 Meter neben uns mit ihren massigen Füßen in den Sand graben. Und er erklärt uns an diesem Bild die Philosophie des Ubuntu. Eine Lehre der Verbundenheit, Gemeinschaft und Kooperation, welche die schwarzen Kulturen dem Land abgeschaut haben.
There is an idiom that says umuntu ngumuntu ngabantu.
Wir haben in Zulu ein Sprichwort, das lautet: Ich bin, weil du bist. Ubuntu bedeutet, dass nichts und niemand sein kann, ohne mit jemand anderem verbunden zu sein. Wenn man nun in der Wildnis sieht, wie ein Elefant ein Loch gräbt, daraus trinkt und danach alle anderen Tiere, groß und klein, das Wasserloch nutzen, dann ist das ein wunderbares Symbol für Ubuntu. Diese Form des Zusammenwirkens war den Menschen früher tief vertraut. Heute haben wir es ein Stück verloren. Aber wenn man die Wildnis besucht, findet man Kooperation in Reinform. Diese Orte können das eigene Ubuntu wiederbeleben. Die Wildnis weckt das Ubuntu in deiner Seele. Du lernst etwas über dich und verstehst die Landschaft deiner Seele. Und dann kannst du das Gelernte zurück in deine Gemeinschaft bringen.
Die Zeit in der Wildnis öffnet die Wahrnehmung. Und je offener die Sinne, desto mehr ist der Mensch mit der Welt verbunden. Und je tiefer dieses Zusammenspiel geht, desto deutlicher wird aus der Umwelt plötzlich Mitwelt. Dann wird dem Wildnispilger erstaunt deutlich, dass Wildnis nicht nur da draußen, sondern auch im eigenen Körper steckt. Dass die zivilisatorische Schicht das ursprüngliche Menschsein nur dünn überzieht und dass die Seele die Sprache der Natur spricht. Sikelo Mbatha sagt es in wenigen Worten so.
The outside, the wilderness, it may easy.
Die Außenwelt, die Wildnis, lässt dich erkennen, was in dir ist. Die Wildnis draußen reflektiert die Wildnis drinnen und umgekehrt. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist wie ein Spiegel. Und es ist wunderbar.
Es ist das Zusammenspiel zwischen Innen und Außen, das bei einem Aufenthalt in der Wildnis die vielen Ebenen der Weisheit weckt. Kein trockenes Wissen, sondern Erfahrung, die so tief wirkt, weil sie mit dem ganzen Körper, dem Geist und der Seele erlebt wird. Fast scheint es, als könne sich die Landschaft der Seele im Spiegel der Natur formen und entwickeln. Als würde die wilde Vielfalt der Natur dem komplexen Wesen Mensch viel mehr entsprechen als einfältige Monokulturen. Hier draußen spricht jedes Schlammloch vom Sumpf der Gefühle. Jedes Baumpaar von der Sehnsucht nach Liebe, jedes Totholz von Stirb und Werde, jedes Gewitter von Kontrollverlust und Vertrauen, jeder Schmetterling von Transformation, jeder Sonnenaufgang von Hoffnung. In dieser Ganzwerdung liegt Weisheit und eine Rückverbindung, die manche vom Wort Religio herleiten. Ist die Sehnsucht nach der Wildnis gar eine religiöse Sehnsucht? Und trotzdem gibt es in dieser ursprünglichen, heilwirkenden Welt Jäger und Gejagte. Skelette von Zebras, Knochen von Nashörnern, bleiche Schädel erjagter Büffel liegen am Rand des Pfades. Der Tod ist allgegenwärtig, das Leben aber umso intensiver. Am Ende des Tages rückt die Gemeinschaft zusammen, abends brennt das Feuer. Wir lauschen in die Nacht und lernen die Gesänge des Landes. In der Nacht wechseln wir uns ab bei der Nachtwache. Die Gruppe schläft auf Isomatten am Boden, eng an eng wie eine Urhorde. Gegen den Regen ist provisorisch eine kleine Plane gespannt. Der Schlaf ist leicht, wie in ständiger Bereitschaft zum Aufspringen. Es schafft Dankbarkeit und tiefe Gemeinschaft, sich beschützt zu wissen. Wer wacht, leuchtet mit einer starken Taschenlampe immer wieder in die Büsche oder raus in die Savanne und sucht nach Tieraugen, die im künstlichen Licht der Lampe gelb leuchten. Nashörner könnten sich nähern, Hyänen, der Elefantenpfad liegt ein paar Meter weiter. Nicht weit weg, unten am Fluss, am Fuß der Anhöhe, brüllen zwei oder drei Löwen. 2 Stunden unter Adrenalin. Unsere Begleiter schlafen, neben sich das Gewehr für den Notfall. Am nächsten Morgen stehen wir am Rand des Felsenabbruchs und blicken in die stille Weite dieses Paradiesgartens. Unten am Fluss bewegt sich langsam ein Elefantenbulle. Eine Horde Paviane kreuzt das Flussbett. Eine Giraffe steht im hohen Gras. Ein, zwei Kilometer weiter kreisen ein Dutzend große schwarze Geier. Wir entscheiden uns, diesem Zeichen zu folgen und steigen hinab. Leise und im Pirschgang, die Sinne gespannt, bewegen wir uns durch das hohe Gras der Flussniederungen. Da vorne sehen wir ihn, den frischen Kadaver des Büffels, aufgerissen und ausgeweidet. Plötzlich vor uns ein Rascheln. 30 Meter entfernt tritt ein Löwe aus den Büschen, fixiert uns, spannt sich, beginnt in großen Sprüngen auf uns zuzulaufen. Keine Zeit für Angst. Bloß pure Faszination über das Maß an Schönheit und Kraft, wilder Eleganz und Dynamik. Das Geschenk unmittelbarer Gegenwart. Die Zeit bleibt einen Moment stehen. Dann reißt unser Begleiter den Karabiner hoch. Der Löwe stoppt mitten in der Bewegung, faucht verärgert, dreht ab und verschwindet im Gras. Das Herz beginnt erst mit Verspätung zu rasen.
This is a really true reminder that we should accept death, wilderness.
Die Wildnis erinnert uns ständig daran, den Tod zu akzeptieren. Hier können wir ihn vor uns sehen. Das ist so wichtig, weil wir alle aus einer Gesellschaft kommen, die auf die Realität des Todes nicht schauen will. Wir halten ihn für irgendwas Böses, das unsere Verwandten holt. Hier zu sehen, wie ein junger Löwe einen Büffel schlägt, macht deutlich, dass der Büffel dem Löwen Leben gibt. Auch der Löwe wird eines Tages sterben und vielleicht Bakterien und Käfer nähren. Der Tod ist nichts Schlechtes, sondern Teil des Lebensflusses. Hier draußen magst du dich klein fühlen. Und tatsächlich kann dich der Tod hier jederzeit holen. Aber dann gibst du dein Leben weiter. Das müssen wir erkennen. Es ist ein Weg, den Kreislauf zu akzeptieren.
Da draußen, jenseits der Welt der Straßen, der klingelnden Handys, der Bahnhöfe und Flughäfen, abseits der sicheren Häuser und Ordner voller Lebensversicherungen, wird das innere Geplapper still. Die tägliche Überforderung reduziert sich auf wenige existenzielle Wahrheiten. Die Welt wird klarer, der Sinn deutlicher, das Leben unmittelbarer. Der Takt des Lebens verlangsamt sich, bis sich irgendwann das Gefühl für lineare Zeit auflöst. Sind wir den dritten Tag hier, den vierten oder fünften? Die Grenze zwischen Innen und Außen beginnt zu verschwimmen. Ein sanftes Gefühl der Verschmelzung mit dem viel Größeren macht sich breit. Die individuelle Isolation, die uns im zivilisierten Alltag so oft vom Zauber des Lebens trennt, weicht dem Gefühl der Verbundenheit mit allem, was ist, mit einem Geist der Wildnis jenseits der Worte. Eine mystische Erfahrung? Es ist, als sei man mit Gott im Grünen. Oder als wäre das ganze Lebensnetz Gott und wir mittendrin. Albert Schweitzer, der Philosoph, Arzt und Menschenrechtler, hat nach seinen Jahren in Afrika es einfach so gesagt: Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Die Angst vor dieser wilden Wahrheit ist die Schwelle, sagt Sikelo Mbatha, der wildnisweise Scout und Pfadfinder. Jenseits der Schwelle ist keine Angst.
Oft kommen Menschen her, die vor Angst zittern. Sie haben eine solche Angst, dass sie sich nicht hinzusetzen trauen und dich fragen, wo kann ich sitzen? Und die Angst ist so gewaltig, dass sie beim Brüllen eines Löwen irgendwo in Panik geraten und fragen, wie weit ist der weg? Wie weit ist der weg? So eine große Angst. Aber meine Erfahrung ist, sie fürchten sich eigentlich nicht vor der Wildnis, sondern vor der Transformation, die hier mit ihnen passiert. Neue Räume machen Angst. Aber sobald du die Veränderung zulässt und jenseits der Angst die neuen Räume betrittst, öffnest du dich für das wirkliche Leben. Am Ende der Reise in die Wildnis haben die Leute Tränen in den Augen. Aber sie weinen nicht mehr aus Angst, sondern weil sie die andere Seite des Lebens erfahren haben, die sie so noch nie berührt haben. Transformation ist manchmal keine einfache Erfahrung, aber sie hat am Ende immer die besten Resultate.
In der letzten Nacht wird die Wache zum stillen Tanz unter den Sternen des südlichen Firmaments. Die Angst ist geschmolzen, das Vertrauen gewachsen. Angekommen. Nashorn, Elefant und Löwe, sie werden fast sehnsüchtig erwartet. aber bleiben aus. Ich stehe offenbar nicht auf ihrer Speisekarte. Wie war das mit Franz von Assisi und seinem Sonnengesang, den Wölfen und Bären der verschwundenen europäischen Wildnis, die er als Brüder beschrieb? Der Pilgerweg in die afrikanische Wildnis erinnert an etwas, das in uns lebt, aber wenig Resonanz in der zivilisierten Welt bekommt. Die Schönheit des Unberührten. Das Gefühl von Heimat in einer Welt, die nicht menschengemacht ist. Die Hingabe an eine Schöpfung, die nicht unserer Kontrolle unterliegt. Die Entlastung, sich dem Schicksal zu überlassen, das ohnehin macht, was es will. Die Überschreitung der Angstgrenzen, die Unmittelbarkeit des eigenen Erlebens, die Erfahrung von Einheit mit etwas viel Größerem und im Moment der größten Verbundenheit, die Begegnung mit dem Tod. Die Trophäen dieser Safari sind lebendig und sie lagern innen.